Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, wir begrüßen Sie recht herzlich zum neuen Jahr und wünschen Ihnen noch alles Gute, dass es Ihnen viel Glück bringen möge. Für Sie, wie stets am Mikrofon,
Bernd Sternal
und Konstanze Holtorf. Ja, und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, und es soll ja wahrscheinlich die nächsten Tage noch so bleiben, so scheint auch noch die nächsten Tage alles schneefrei zu sein im Harz, aber nichtdestotrotz haben wir wieder einige schöne oder du Ausflugstipps parat. Und natürlich, es gibt bekannte Persönlichkeiten, die im Mittelpunkt unserer Sendung stehen werden und die im Januar geboren wurden. Ich habe es mal nach der Reihenfolge der Geburtstage aufgeführt. Das ist einmal Rudolf Hagelstange, ein Schriftsteller, der so ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Dann Franz Böhmer, den wahrscheinlich alle Fußballfans von Werder Bremen irgendwie noch kennen werden. Und der letzte im Bunde der Jubilare ist der sehr vielseitige Wissenschaftler Christian Gottlieb Kratzenstein. Ja, womit wollen wir anfangen? Wer ist denn dein Favorit?
Wir fangen mit dem Erstgeborenen an, sage ich mal. Eigentlich wollten wir ja heute ein bisschen über Winter und Wintersport reden, aber ich denke mal, das macht im Moment nicht wirklich Sinn. Also im Harz liegt auch so gut wie nirgends Schnee. Ne? Auch Wurmberg und so weiter mit ihren Beschneiungsanlagen haben sie zum größten Teil wieder eingestellt, weil es alles ganz einfach nicht liegen bleibt. Von daher wenden wir uns halt ein paar anderen Themen zu. Vielleicht kommen wir ja im Februar nochmal auf den Wintersport zurück.
Ich habe ja noch die weiße Kuppe am dritten Feiertag nach Weihnachten gesehen, aber ganz viel los auf dem Brocken. Und es war alles weiß überpudert. Allerdings hat man weiter übers Land geschaut. Da dominierten schon die Grünbäume.
Ja, wenden wir uns Rudolf Hagelstange zu. Ein Schriftsteller und Publizist und Journalist, der in unserer Region eigentlich weitgehend unbekannt ist, obwohl er in Nordhausen am 14. Januar 1912 geboren worden ist und dort auch aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist. Aber wie so viele ist er später dann in den Westen gegangen und daher bei uns irgendwo, sage ich mal, aus dem Blickfeld verschwunden. Aber in der ehemaligen BAD, er ist also 1984 in Hanau gestorben, dann war Rudolf Hagelstange ein recht erfolgreicher Buchautor, Journalist, Publizist mit einem sehr breiten Spektrum.
Vor allem auch als Lyriker hat er sich einen Namen gemacht. Er hat auch viele Auszeichnungen erhalten, aber wenn man jetzt mal nachguckt in den gängigen Online-Buchhandelsgeschäften, also sag ich mal, die letzten Bücher von ihm wurden so spätestens 1980 sind die erschienen, aber man findet von ihm eine ganze Reihe antiquarischer Bücher.
Ja, wie gesagt, die Lyrik, das ist ja auch immer ein bisschen Zeitgeist mit dabei, wenn du nicht also zu den ganz großen Klassikern gehörst. Ne? Er hat ja aber auch beispielsweise, ich sage mal, journalistisch gearbeitet, indem er ja als Chronist zweimal zu den Olympischen Spielen war. Einmal 1960 in Rom und eins 1964 in Tokio. Und da dann entsprechende Zusammenfassungen, entsprechende Bände rausgebracht hat. Sein Schaffensspektrum ist sehr breit und aufgrund dessen ist er ja sogar mit der höchsten Auszeichnung bedacht worden, mit einem großen Verdienstkreuz, mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. Das zeigt ja schon, dass sein Wirken und seine Arbeiten in weiten Kreisen große Anerkennung gefunden haben.
Er ist ja auch bekannt geworden für Nachdichtungen, zum Beispiel auch von Werken von Pablo Neruda. Und Übersetzer von Fabeln, beispielsweise von Aesop. Die Literaturkritiker, die loben ja vor allen Dingen auch sein Sonette, venezianisches Credo, heißen die. Und auch die Nordharzer in Nordhausen haben sich wieder an ihm erinnert und haben zu seinem 100. Geburtstag ein Buchprojekt herausgebracht, ein Lesebuch. Aber inwieweit das da noch in Nordhausen erhältlich ist, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das ist immer so, es muss sich halt immer irgendjemand mal wieder finden, ne? Der sich damit beschäftigt, der zum Teil auch dann vergriffene Literatur neu auflegt. Na gut, wer was sucht, findet heutzutage noch in den Internetantiquariaten immer Entsprechendes, ja? Dann gibt es aber doch immer wieder Leute, die dann neue Ausgaben herausbringen. Ich habe ja sowas auch schon des Öfteren gemacht.
Vielleicht kann ich hier noch mal eins kurz vorlesen, das gefällt mir gut. Veroneser Sommernacht. Ja, ist auch nicht zu lang. Von Rudolf Hagelstange. Veroneser Sommernacht. Auf tauben Füßen kommt die Nacht. Gieß ein den gelben Wein. Noch wiegt ein Wind den Rebstock sacht. Noch fiebert heiß der Stein. Ein Purpurstein um das Kastell. Trink aus. Der Tag stirbt schnell. Schon blinkt durch Laubes filigran blassgrün der Himmel auf. Die Fledermaus schreibt ihre Bahn und der Zypressenknauf schlägt eine schwarze Flamme hoch. Die Sterne zögern noch. Da zirpt ein Vogel auf im Traum und Grillensang beginnt. Und durstig trinkt die Nacht sich Raum. In ihre Schale rinnt des halben Mondes voller Schein, wie Wein und Elfenbein. Die Nacht ist weit. Am Himmel fährt der Wagen auf. Steig ein. Es muss, wo keine Grenze wehrt, ein gutes Reisen sein. Weit ist die Nacht. Leicht ist die Nacht. Wie Stoff, aus dem man Seelen macht.
Er war also auch ein Romancier, nicht nur ein Reporter. Sehr breit gefächert.
Genau. Wir wissen nicht, ob Rudolf Hagelstange die Musik von Elvis Presley mochte. Jedenfalls wäre er in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Ganz genau ist sein Geburtstag am 8. Januar 1935.
Ja, dann kommen wir zu Franz Böhmert, der besonders den Fußballfans und ich sage mal in unseren mittel- und norddeutschen Regionen gibt es ja auch sehr viele Fans von Werder Bremen, denen bekannt sein dürft. Die wenigsten werden allerdings wissen, dass Franz Böhmert aus Gröningen stammt. Dort ist am 21. Januar 1934 geboren worden und ist dort auch aufgewachsen. Und hat dann studiert Medizin und ist Arzt geworden.
Anästhesist.
Ist dann später nach Bremen gekommen und hat sich als mehr oder weniger schon von recht jungen Jahren an als Sportfunktionär betätigt. Und ist so dann auch bei Werder Bremen zuerst ins Präsidium gekommen ab 1970 und ist ja auch im Grunde genommen dafür verantwortlich gewesen, dass Willy Lemke als damaliger Manager nach Werder Bremen kam und auch Otto Rehhage als Trainer. Er war also die oberste Instanz, wenn man so sagen darf, als Präsident des Vereins zu jener Zeit, als Werder Bremen wirklich richtig große Erfolge gefeiert hat. Und war ja dann auch viele Jahre, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, von 1987 bis 2000, also 13 Jahre war er.
Vorstandsmitglied des DFB-Liga-Ausschusses.
Ach ja, war das außerdem noch.
Und dann 4 Jahre lang bis 2004 Mitglied des DFB-Vorstandes als Vorstand des Ligaverbandes DFL. Er war Ehrenmitglied des DFB und des DFL sowie Träger der goldenen DFB-Ehrennadel. Der Doktor, wie er genannt wurde, starb am 28. Dezember 2004 nach einem Schlaganfall. Nach seinem Tod wurde die Straße, an der das Weserstadion und die Geschäftsstelle des Vereins liegen, umbenannt und trägt seitdem seinen Namen.
Da war ja nicht nur alles, was eben aufgezählt wurde, die Funktionen als Sportfunktionär, die sind ja schon recht arbeitsaufwendig. Aber er war ja zugleich auch noch in Bremen, im Klinikum in Bremen, ärztlicher Direktor. Also
und was er auch noch war, ein großer Jazzfan. Und war Mitbegründer der Werder Big Band und der Bremer Trompetenakademie, die es wohl nicht mehr gibt. Da wurde dann die Förderung eingestellt. Mhm. Aber durch diese Bremer Trompetenakademie, sehr viele bekannte Trompeter haben dort ihren Beruf gelernt.
Ja, also auch eine sehr interessante Persönlichkeit aus unseren.
Ich habe zwar jetzt nicht den Song von der Werder Bremen Big Band habe ich jetzt nicht, aber wir können ja vielleicht einen Titel von Louis Armstrong senden, der sich auch den Jazz verschrieben hat und natürlich auch ein wunderbarer Trompeter war. Ja, und der dritte im Bunde, das älteste Geburtstagskind, Das ist Christian Gottlieb Kratzenstein, geboren am 30. Januar 1723 in Wernigerode und verstorben am 6. Juli 1795 in Frederiksberg.
Kratzenstein ist ein Wissenschaftler und Naturforscher, der eigentlich außerhalb von Wernigerode kaum noch bekannt ist. Trotzdem haben wir ihm einiges zu verdanken. Er hat also für damalige Zeiten Naturwissenschaften studiert, unter anderem in Halle an der Martin-Luther-Universität und hat auch dann promoviert, hat viele Berufungen gehabt, in Lehre und Forschung, unter anderem in Russland, in einer wissenschaftlichen Akademie in St. Petersburg und vielem anderen. Was aber bis heute auf ihn zurückzuführen ist, ist im Grunde genommen die sogenannte Elektrotherapie. Er hat sich also insbesondere damit auseinandergesetzt als Naturwissenschaftler und auch als Mediziner.
Er hat praktisch die Elektrizität
für Genesungs- und Gesundheitsprozesse eingesetzt können, sagen wir es mal so.
Therapie.
Das ist ja heute allgegenwärtig. Damals war es ja noch was ganz, ganz Spektakuläres und Neues. Es war ja auch noch eine Zeit im 18. Jahrhundert, wo Elektrizität ja bei weitem nicht allgegenwärtig war, sondern die gab es ja in den Häusern noch nicht. Da hat er sich also damit auseinandergesetzt, welche heilenden Wirkungen von entsprechenden elektromagnetischen Strahlungen ausgehen können und gilt somit als derjenige, der die ganze Sache erfunden, entdeckt und eingeführt hat.
Und er hat sich auch, war ja auch noch ein ziemliches Neuland, mit den Möglichkeiten der Luftschifffahrt auseinandergesetzt.
Ja. Das sind aber Dinge, wie gesagt, die mehr oder weniger wieder untergegangen sind. Dann, also seine Forschungen waren sehr, sehr vielfältig. Er hat ja auch in der Instrumentenforschung, wenn man so sagt, gearbeitet mit Zungenpfeifen und anderen akustischen Gerätschaften. Aber was halt am Ende wirklich auf Dauer bleibt, ist diese Elektrotherapie.
Und er hat ja seinen Lebensmittelpunkt hat er ja viele, viele Jahre in Kopenhagen gehabt. Er hat dort an der Universität gelehrt und er konnte wohl sein Wissen auch gut vermitteln, denn er hat immer wieder auch mit den jungen Leuten Seminare durchgeführt und Experimente gemacht. Und ja, und er stand immer in Verbindung auch mit der Universität St. Petersburg, wo er ja auch einige Zeit gewirkt hat.
Naja, das war halt damals so. Die begabten Leute in Forschung, Kunst, Wissenschaft, die mussten halt dahin gehen, wo es Landesherren gab, die sie auch unterstützt haben. Das war nicht bei jedem Landesherrn so. Die einen haben ja Geld für Prachtbauten ausgegeben, die nächsten waren mehr, sag ich mal, in der militärischen Ebene zu Hause und es war nicht jeder wissenschaftlich begeistert und somit Kopenhagen, also Dänemark, war eine ganze Zeit lang für viele Wissenschaftler Anlaufpunkt, St. Petersburg natürlich auch, insbesondere im 18. Jahrhundert. Ja, die haben ja sowieso die ganzen skandinavischen Länder über viele, viele Jahrhunderte hinweg Deutsch gesprochen.
Ja.
Das flacht ja jetzt erst in der letzten Zeit ein bisschen ab, so nach dem Zweiten Weltkrieg, dass so das Englische als Weltsprache überall mehr im Kommen ist. Aber in Skandinavien oben war es ja auch früher üblich, dass viele, viele schon in der Schule Deutsch gelernt haben. Mhm. Also mit Deutschland war man stark verbunden. Das hat natürlich auch eine Tradition mit den Königshäusern und so weiter zu tun.
Also er hat immer so ein Gemisch wohl gesprochen aus Dänisch und Deutsch. Und dann habe ich auch gelesen, dass Christian Kratzenstein für die Wissenschaft gelebt hat. Und er hat auch das Geld, das er damit verdient hat, teilweise wieder der Universität in Kopenhagen zugute kommen lassen. Über seine Vorlesungen ist hier zu lesen. Seine Vorlesungen über die Experimentalphysik wurden nicht nur an der Universität, sondern auch Privatim vor einer großen, teilweise aus den höchsten Kreisen gebildeten Zuhörerschaft gelesen. Mhm. Seine studentischen Zuhörer sammelte er auch einmal wöchentlich zu anregenden und belehrenden Disputationen um sich. Bei der Anschaffung der Instrumente brachte er ansehnliche Geldopfer und stiftete nachher nicht nur seinen Apparat der Universität, sondern den meist aus seinen Vorlesungen über die Experimentalphysik gewonnenen Erlös von 12.000 Reichstalern. Sein Vortrag blieb nicht nur in der ganzen Manier, die üblichen Witze nicht ausgeschlossen, der eines deutschen Professors, sondern der ein so reiches, beherrschendes Gelehrte eignete sich auch seinen Lebtage nicht die dänische Sprache an.
Ja, aber am Ende hat ihm wahrscheinlich 1795 auch ein bisschen das Herz gebrochen. Er war also ja auch ein ganz großer Sammler von Instrumenten, von Apparatschaft, aber auch von Büchern und Handschriften. Er soll da angeblich eine wahnsinnige Sammlung zusammengetragen haben, die dann 1795 bei einem gewaltigen Stadtbrand in Kopenhagen komplett vernichtet wurde. Und irgendwie wird ihn das wahrscheinlich mächtig getroffen haben, denn kurze Zeit später ist er verstorben.
Kurz vor seinem Tod soll er noch gesagt haben, so sehr lebte er in der Entwicklung der Naturwissenschaft, so bestimmt sei er eine unterbrochene Kette neuer Erfindungen voraus, dass, als er hochbetagt die Uhr in der einen Hand sein letztes Stündlein gekommen sah, er ganz kurz vor seinem Verscheiden gegen seinen Schwiegersohn sich äußerte, er wünschte wohl, 50 Jahre nach seinem Tode noch einmal aufwachen zu können, um die bis dahin erreichten Fortschritte seiner Wissenschaft überblicken zu können. Nun Musik von Caesars, eine Rockband aus Stockholm mit einem Wintersong. Ja, vielleicht können wir da ein wenig den Schnee herlocken. Ja, wenn schon kein Schnee liegt zurzeit, dann heißt es ab in die Halle.
Ja, das ist sicherlich für den Winter und für Schlechtwetter allgemein, wenn man Kinder hat, eine gute Möglichkeit, mal was zu unternehmen. Wobei eigentlich die Indoor-Spielhalle in Halberstadt für jedes Alter was bietet. Und ist eigentlich jetzt erst vor kurzem neu eröffnet worden.
Im Oktober.
Man wusste also lange Zeit nicht so richtig, was man mit diesen ehemaligen Garnisonsgebäude anfangen sollte. Die meisten davon, die dort standen, in Halberstadt Richtung Blankenburg hinaus oben, die sind inzwischen abgerissen worden. Stand nur noch eins, der sogenannte Ebereschenhof, der dann unter Denkmalschutz gestellt wurde. Denn man muss ja wissen, Halberstadt ist ja eigentlich eine gewachsene, sehr alte Garnisonsstadt. Das fing im Dreißigjährigen Krieg an. 1625 kam Wallenstein und hat der Halberstadt nebst Magdeburg als einen seiner Standorte fürs kaiserliche Heer auserwählt. Und da sind die Anfänge des Militärs in Halberstadt zu suchen. Und das hat sich dann ja durchgezogen bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Nicht umsonst, sage ich mal, ist ja Halberstadt auch von den Alliierten 1945 bombardiert worden, weil man da irgendwo das endgültig zerstören wollte. Ja, und nun stand dieses Gebäude da und das ist dann irgendwann, wie auch immer, der Wohnungsgesellschaft Halberstadt übertragen worden oder die haben es gekauft. Dann hat man sich Gedanken gemacht, was man damit denn machen könnte und ist dann auf die Idee gekommen, aus diesem Kasernengebäude eine Indoor-Spielhalle auf mehreren Etagen zu machen. Und ich habe es mir angeschaut, was man da gemacht hat, ist wirklich, man kann schon fast sagen, spektakulär.
Denn noch die haben dazu, ja sehr viele Themenbereiche.
Ja, darum sage ich, es für jeden was dabei. Ne? Auch junggebliebene Erwachsene können dort in den Computerräumen da mit den unterschiedlichsten Animationen sich bewegen, spielen und dergleichen. Es ist also eine gewaltige Themenvielfalt. Und das Ganze ist ja bei weitem noch nicht abgeschlossen. Es ist ja bis jetzt anfangs nur über zwei Etagen gewesen und soll ja auch noch, wenn es denn entsprechend ankommt, erweitert werden. Das alles hier aufzuführen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Für jede Altersklasse im Grunde genommen was dabei. von Kleinstkindern, die gerade krabbeln können, bis halt zu Teenagern und jungen Erwachsenen findet dort jeder Betätigungsmöglichkeiten. Und das ist das Besondere an dieser ganzen Einrichtung, sehr viel für Behinderte dort getan worden. Also die können sich in sehr vielen Aktivitäten dort auch mit einbringen. Es ist also alles behindertengerecht ausgestattet worden. Und wie man nach der kurzen Zeit jetzt hört, wird es im Moment sehr gut angenommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Einrichtungen insgesamt auch für den Nordharz, für den Tourismus gut ist. Denn na, man hat nun mal schlechtes Wetter, wenn man in Urlaub ist.
Ja.
Und wenn man solche Einrichtungen hat, kommt das sicherlich gut an. Ist auch sicherlich immer mal eine Alternative für solche Dinge wie Klassenfahrten oder auch Familienfeiern, ja. Geburtstage.
Ja, wenn man dir noch mal ein paar Stichworte sagt, was auch war eigentlich so viel, wie du schon gesagt hast. Zone, Teenie-Game-Zone, eine Tanzhöhle gibt es da. Viele Klettermöglichkeiten, Elektro-Kartbahn, Geschicklichkeitsspiele kann man machen. Air-Hockey, ein Zeittunnel gibt es ja auch, was auch immer das ist.
Ja, vorrangig, sage ich mal, ist es halt für Bewegungsaktivitäten für Kinder.
Ja, genau.
Da ist halt sehr, sehr viel über die unterschiedlichsten Rutschen, die auch wieder für Behinderte ausgelegt sind. Fun-Shooter, Peiler-Tower, was auch immer das sein mag. Was auch bei uns in der Gegend sonst nicht weiter zu finden ist, für Kinder eine Kartbahn.
Ja.
Kommt sicherlich auch sehr gut an.
Ja, ja.
Da sind auch Bereiche da für Mutter und Kind, also wenn man mit kleineren Kindern kommt, dass man dort unproblematisch wickeln kann und dergleichen.
Und in welcher Ecke von Halberstadt liegt das?
Ortsausgang oben Richtung Blankenburg, wenn man durch Halberstadt durchfährt.
Ja, ja. Na, ich nehme an, es sind auch genug Schilder aufgestellt, wenn was neu eröffnet wird. Da mangelt es ja dann meistens nicht.
Also immer, wie gesagt, von Halberstadt Richtung Blankenburg halten.
Gut, das wäre zu Indoor, notgedrungen im Moment, aber die Kinder freut es. Und es kommen ja auch schon wieder, im nächsten Monat gibt es ja schon wieder Ferien, ich glaube ganz und gar 2 Wochen. Bevor es um eine ganz besondere kleine Kirche geht, Musik von Art Garfunkel, Dreamland. Und was hast du noch für eine Empfehlung?
Ja, jetzt ein bisschen was Kulturhistorisches, würde ich sagen. Die kleine Frauenkirche in Schwenda.
Ja, und die hat ja eine ganz besondere Geschichte.
Ja, eine Geschichte, die man ja eigentlich bis heute nicht wirklich kennt. Es ist da so viel im Dunkeln, was man auch, ich habe es versucht, mit umfangreichen Recherchen bis jetzt nicht so ohne weiteres lösen kann.
Ja.
Die Kirche steht da, die Kirche ist sehr beeindruckend. Man nennt sie nicht umsonst kleine Frauenkirche, weil sie im Grunde genommen ein Abbild der großen Dresdner Frauenkirche ist, die ja wiederum ein Abbild des Petersdoms. Da schließt sich der Kreis. Niemand weiß genau, wie die Kirche dort eigentlich hingekommen ist. Es gibt Sagen und Mythen darum.
Eine Sage hat ihren Ursprung in Italien.
Ja, das ist eine Sage. Es ist Geld gespendet worden, wovon die Kirche erbaut worden ist. Ob sich das Ganze so zugetragen hat, konnte ich auch nicht aufklären. In der Sage heißt es also, dass eine italienische Familie im Harz unterwegs war. Das war im 16. Jahrhundert. Das war also zu der Zeit, wo die meisten Sagen entstanden über die sogenannten Venezier, Venezianer. Diese Bergmannssagen von diesen fremdländischen Menschen, die im Harz unterwegs waren und angeblich nach Gold, Silber und Edelsteinen gesucht haben. Heute wissen wir ja, dass das alles so nicht ist. Geologisch bedingt gibt es im Harz so gut wie kein Gold, auch Silber kaum in reiner Form und Edelsteine eigentlich auch nicht. Sie haben also andere Dinge gesucht. Man geht heute davon aus, dass sie halt Stoffe zur Glasherstellung gesucht haben. Prospektiert heißt das. Sie haben also wahrscheinlich nie wirklich was mitgenommen außer Proben, sondern aber sie haben gesucht und haben es prospektiert. Sie haben also Aufzeichnungen davon angefertigt, wo was zu finden ist.
Vielleicht ist das mit dem Gold auch so entstanden. Gold kann sich jeder vorstellen. Nach Gold wird immer gesucht. Und so für die Glasherstellung, das ist ja auch unattraktiv.
Ja, die Harzer Bevölkerung, die Bauern dort im Harz, die haben mit dem, was diese fremdländischen Menschen dort gesucht haben, auch nichts anzufangen gewusst.
Das meinte ich damit, ja? Gold weiß jeder. Ja.
Gold haben sie gekannt, Silber haben sie gekannt, wenn sie denen aber irgendwas erzählt haben von irgendwelchen Entfärbung und Färbungsmitteln für ihr Murano-Glas in Venetien, dann haben die Harzer Bewohner da wenig mit anzufangen gewusst. Und so sind wahrscheinlich diese Legenden entstanden.
Ja. Nun steht diese berühmte kleine Kirche da mit einer schönen Deckenmalerei unter anderem.
Also ein wirklich äußerst beeindruckendes Bauwerk, wenn man reinkommt.
Und wenn man die Webseite jetzt aufschlägt von oder Frauenkirche Schwender, wenn man das eingibt und guckt danach, dann wird man auch verwiesen auf einen Internetbeitrag. Da kann man sozusagen einen virtuellen Rundgang mal gehen. Und eine Frau erklärt auch die ganze, wie das alles zustande gekommen ist. Du hast es vielleicht auch schon gesehen.
Ich habe auch doch vor kurzem darüber geschrieben. Ja. Man kann also die Kirche auch jederzeit besuchen. Dort gibt es mehrere Leute, die einen führen. Sollte man vielleicht noch mal im Internet recherchieren, beziehungsweise auf unserer Webseite gucken, Harzurlaub, wo man sich hinwenden soll. Und dann wird man dort sehr kompetent auch durch diese Kirche geführt. Es ist wirklich für, Architekturfreunde und kunsthistorisch interessierte Menschen sehr, sehr interessant. Zumal, wie gesagt, so richtig nicht bis heute geklärt ist, wie das Ganze denn eigentlich entstanden ist. Schwender ist ja ein außergewöhnlich alter Ort. Es ist der erste Ort, der überhaupt im Harz genannt wurde, was schon um das Jahr 532 war.
Das ist ja wirklich sehr, sehr lange her.
Ja, gibt keinen früher genannten Ort in der Harzregion. Und wie das Ganze nun entstanden ist, ja, wie gesagt, es gibt diese Sage mit diesen Venezianern, die dort unterwegs waren, von einem schweren Gewitter getroffen wurden und der Blitz die ganze Familie bis auf ein kleines einjähriges Mädchen getötet hat. Und das Dorf hat halt dieses kleine Mädchen gefunden, hat sich ihrer angenommen, insbesondere der Pfarrer, und hat es großgezogen. So lautet die Sage. Und viele Jahre später kamen dann andere Venediger und haben nach ihren vermissten Verwandten gesucht und haben dann in Schwender diese kleine Mathilde gefunden. Und das sollen sehr reiche und wohlhabende Leute gewesen sein. Und als Dank dafür, dass Schwender und der Pfarrer insbesondere die kleine Mathilde aufgezogen und auch gut ausgebildet haben, hat man angeblich den Grafen von Stolberg eine große Summe Geldes gegeben, um in Schwender eine Kirche zu bauen. Und es heißt dann, man hat sich gewünscht, dass diese Kirche dem Petersdom nachempfunden wird. So ist die Legende.
Ja, an jeder Legende ist ja ein bisschen Wahrheit.
Das ich habe ja recherchiert, einige Zeit für verwendet, weil so die Vermutungen da waren, dass die Frauenkirche nach Plänen errichtet wurde, der Dresdner Frauenkirche. Da sind keine direkten Zusammenhänge herzustellen. Also ich habe zumindest bis jetzt keine gefunden.
Wer weiß, manches bleibt eben im Dunkeln der Geschichte.
Ja, das ist ja auch, ich sage mal, was wäre das Leben wert, wenn wir alles wüssten? Ja. Es ist wirklich ein sehenswerter Bau und irgendwo muss man sich daran orientiert haben. Nun ist die Frage am Ende auch, was wir auch nicht klären konnten, was war zuerst? Die Kirche in Schwender oder die Dresdner Frauenkirche? Wann die Dresdner Frauenkirche gebaut worden ist, das weiß man genau. Man weiß aber nicht genau, wann die in Schwender fertiggestellt wurde. Könnte natürlich auch sein, dass sich ein Baumeister an Schwender orientiert hat.
Wer weiß.
Warum nicht?
Ja.
Ja? Das macht, denke ich mal, einen Besuch noch interessanter, ja. Als wenn alles lückenlos irgendwo dokumentiert wurde. Sind auch überall wunderschöne Wandmalereien in der Kirche. Also das ist wirklich eine kleine Frauenkirche oder ein kleiner Petersdom.
Ja, kleine Kirchen haben sowieso immer gewisse etwas.
Dann wollten wir uns ja abschließend noch über ein historisches Ereignis unterhalten, über die erste Brockenlandung.
Ja, aber es war kein Marsmensch, nein.
Nein, aber es zeigt, Wir hatten ja irgendwo im letzten Jahr, am 14. April, lese ich gerade hier, ein tödliches Flugzeugunglück oben auf dem Bock. Und wenn wir bedenken, dass schon 88 Jahre zuvor schon ein Pilot problemlos auf dem Brocken gelandet ist, dann ist doch das trotz alledem verwunderlich. Das war mehr oder weniger zufällig, dass ein Fritz Jaschinski, Leutnant der Luftwaffe, der gleichzeitig dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges als Kunstpilot überall in Deutschland unterwegs war und Vorführungen gemacht hat, mit seiner Frau in Quedlinburg auf Besuch war, um sich dort die alte Kaiserstadt anzuschauen. Und dann aufgrund des Wetters angeblich, was so schön und klar gewesen sein soll, kurzfristig den Entschluss gefasst hat, mit seinem Flugzeug auf den Brocken zu fliegen und dort zu landen und wieder zu starten. Und er hat das Ganze dann auch kurzfristig realisiert. Es ist jemand los auf dem Brocken, Freunde von ihm, die dort entsprechend alles vorbereitet haben. So ein bisschen mit Tüchern eine Landebahn oder besser gesagt Landemarkierungen ausgelegt haben. Ne? Denn jeder weiß, auf Brocken kann sich das Wetter mehr oder weniger minütlich, auf jeden Fall stündlich ändern. Und damals war man noch nicht so schnell wie heute. Und von daher war es schon notwendig, dass man dafür sorgt, dass der da auch Markierungen vorfindet, um auch landen zu können. Es ist alles gut gegangen. Er hat sogar seine Frau mitgenommen. Und irgendwie, wie auch immer, zur damaligen Zeit muss das Ganze wie ein Lauffeuer rumgegangen sein, dass das dort geplant ist, kurzfristig. Denn es waren auf einmal viele, viele Prominente der Region dort oben auf dem Brocken und haben sich dieses Schauspiel angeschaut. Unter anderem auch der sehr bekannte, zur damaligen Zeit Harzmaler Adolf Rettelbusch, der sogar im Nachhinein dann noch Zeichnungen von der Landung und von dem Start dort angefertigt hat. Ja, das Ganze hat also ziemlich problemlos geklappt. Er ist hier gelandet mit seiner Frau, ist ausgestiegen, hat sich vom Brockenwirt dort bewirten lassen. Inzwischen konnte man sein Flugzeug bewundern und besichtigen, was von vielen Leuten dort auch in Anspruch genommen wurde. Und rechtzeitig dann wollte er sich wieder auf die Rückreise nehmen. Da aber das Wetter etwas schlechter geworden ist, hat er sich dann dazu entschieden, dass er seine Frau doch nicht wieder mitnimmt, sondern dass er alleine zurückfliegt. Und er ist dann wieder abgeflogen, auch problemlos, und unten wieder gut gelandet. Das war also dann am 30. August 1926 die erste Brockenlandung, geplante. Was hier letztes Jahr am 14. April vonstatten ging, wissen wir ja nicht so genau, ob der da auch landen wollte oder ob er ganz einfach nur zu tief geflogen ist. Leider ist er dann danach der Fritz Jaschinski nicht mehr sehr alt geworden. Kurze Zeit später ist er tödlich mit seinem Flugzeug verunglückt.
Tja, das konnte man ja noch nicht voraussehen. Damals mit dem Auto passieren können.
Ja.
Schon, also das ist eben das Lebensrisiko, wie man das immer so schön sagt.
Ja, sein vorletzter Flug steht hier sogar. Diese Brockenlandung war sein vorletzter Flug. Der nächste war dann tödlich für ihn. So spielt das Leben.
Ja, so spielt das Leben.
Und solche Flüge waren ja wirklich zur damaligen Zeit noch etwas Außergewöhnliches. Und jeder, der mal oben auf dem Brocken war, der weiß, dass es sicherlich nicht so einfach ist, dort mit einem Flugzeug zu landen.
Mhm. Ja, es ist ringsherum alles ziemlich abschüssig, ja.
Ja.
Da sind ein paar Wege, ja. Und es ist ja wieder überall steinig.
Ja gut, es kommt vielleicht, sage ich mal, flugtechnisch daher. Die haben ja noch sehr geringe Fluggeschwindigkeiten gehabt, im Gegensatz zu heute. Und somit brauchen sie ja auch erheblich kürzere Landebahnen und Landestrecken als heute. Ich weiß nicht, ob das heute mit dem Motorflugzeug noch klappen würde.
Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus.
Eher wahrscheinlich nicht. Aus der nördlichen Einfriedung der Wiese berührten die Räder seines Flugzeuges trotz des vorhergehenden Schwunges den Rasen so zart, wie wenn ein Schmetterling sich auf eine Blüte setzt.
Was
und
für
stand
ein schöner
sofort
Satz.
Kaum noch 2 Meter vorwärts laufend.
Ja, nun ist die Sendezeit auch schon wieder fast um, auch ohne Schnee im Harz,
ja.
Ohne Rodeltipps.
Wie dem auch sei, zum nächsten Termin werden wir uns sicherlich wieder was Interessantes einfallen lassen. Vielleicht haben wir ja auch wieder mal einen Gast. Warten wir es ab.
Warten wir es ab. Das bleibt eine Überraschung.
Ja.
Soll ja auch immer ein bisschen spannend bleiben. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir bedanken uns für das Zuhören. Wie immer Anregungen, Wünsche und Fragen an
Bernd Sternahl und Konstanze Heuthoff.
Ja, wir wünschen noch einen schönen Januar, vielleicht auch ein bisschen Schnee, sonst fehlt uns ja doch was, auch wenn wir mal schimpfen manchmal, wenn es zu viel werden sollte, aber wer weiß. Ja, bis dann, tschüss.
Schönen Monat, tschüss.
Und zum Schluss Winter on the Hill von Justin King. Vielleicht klappt's dann noch mit dem Schnee.